Hoi Swati und Shoya.
Celebrities in der Adrenalinzone.
Promis an der Kante Alpigi.
Hallo und herzlich willkommen, Frau Mukarker. Es ist wirklich toll, dass Sie heute bei uns sind.
Wir freuen uns sehr, mit Ihnen zu sprechen und mehr über Ihr Leben, Ihre Arbeit und Ihre Erfahrungen im Nahen Osten zu erfahren. Starten wir direkt mit der ersten Frage. Sie sind ja in Deutschland aufgewachsen, leben aber seit Jahrzehnten in Bethlehem. Wie hat dieser Wechsel Ihr Leben und Ihre Perspektive auf die Welt geprägt?
Ich habe schnell herausbekommen, dass die Welt, die westliche Welt, eine Doppelmoral hat. Und dass nicht gleiche Werte gelten für uns, als wie für die Israelis, denn die Sichtweise war immer nur auf Israel eingestellt.
Dann die nächste Frage. Wie fühlt sich ein ganz normaler Tag in Bethlehem für Sie an? Gibt es überhaupt etwas wie normal?
Nein, wir haben keinen normalen Alltag. Man kann ihn nennen eine unnormale Normalität. Denn wir leben in drei Phasen. Es kann sein, bei uns ist Krieg, so wie jetzt. Es kann sein, bei uns sind Unruhen, Zusammenstöße mit Jugendlichen und israelischem Militär. Und es kann sein, dass es friedlich ist. Aber friedlich ist nicht der Frieden. Das ist dann nur Abwesenheit von Krieg und Unruhen.
Und wie verändert sich das Leben, wenn Grenzen plötzlich Alltag werden?
Man hat 2002 eine Mauer gebaut durch das Land um Bethlehem. Und diese Mauer steht auch bei uns im Garten. Und dann eine Mauer, die in Israel sagt man, das ist eine Sicherheitsmauer. Sie soll schützen vor Gewalt, vor palästinensischer Gewalt. Doch die Mauer steht nicht auf der Grenze zwischen Israel und dem Westjordanland. Und es gibt dort eine Grenze, die heißt Grüne Linie, international anerkannt. Die Mauer hat viel Land verschluckt, Bethlehems Bauland. Und Bethlehem ist durch die Mauer ganz klein geworden. Nur 15% der Mauer stehen auf der Grenze. 85% gehen tief ins Westjordanland hinein. Und sie manchmal auch Zäune, aber keine niedlichen Gartenzäune. Eine ganze Anlage mit Stacheldraht, NATO-Draht, elektrischen Sensoren und Militärstraße. Also jetzt ob Mauer oder Zaun, ist eigentlich egal. Wenn das Land weg ist, ist es weg. Nur da kann man durchgucken und da sieht man sein Land nicht mehr wie bei uns im Garten.
Welche Vorurteile begegnen Ihnen Ihrer Arbeit gegenüber Palästinensern und Israelis besonders häufig? Und wie gehen Sie persönlich und professionell damit um?
Ich versuche, den Menschen nahezubringen, dass das Wort die ein ganz gefährliches Wort ist. Denn es gibt nicht die Israelis, auch nicht die Palästinenser. Denn es gibt immer nur Menschen. Und ich bin in meiner Heimat auch Reiseleiterin für deutschsprachige Gruppen. Der Tag, wo sie nach Bethlehem kommen, denn der israelische Reiseleiter darf nicht reinkommen, ich darf nicht raus. Und so eine Gruppe sagt dann zu mir, oh, jetzt waren wir 10 Tage mit einem israelischen Reiseleiter, jetzt wollen wir bei Ihnen mal die andere Seite hören. Dann sage ich, das tut mir leid, denn ich bin nicht die andere Seite. Und dann wundern die sich. Und dann sage ich ihnen, das ist ein Vorurteil, es gibt nicht die eine und andere Seite. Denn jede Seite hat Seiten. In Israel gibt es Friedenswillige und Extreme, genauso wie bei uns. Und deswegen, wenn man die sagt, dann ist das ein Vorurteil. Und man muss immer genau hinschauen und auch dann lernen, dass es nicht die gibt. Und das wäre so das Vorurteil. Ja.
Und wie reagieren Menschen in Palästina und Israel auf ihre Friedensarbeit? Unterstützen sie sie? Oder gibt es auch Kritik?
Da ich ja sagte, es gibt nicht die eine oder andere Seite und jede Seite Seiten hat, dann ist eine Seite extremes Denken. Und extremes Denken bedeutet, jeder will dieses kleine Land nur für sich alleine. Ob die Extremen in Israel, die sagen, wir wollen, das ist Eretz Israel, gehört nur uns, den Juden. Und extreme Palästinenser bei uns sagen, das ist das historische Palästina und gehört nur uns. Und deswegen, wenn man sich die Nachbarn wegdenkt, das ist so einfach, man kann sie sich wegdenken, aber Realität, die sind ja da. Und da gibt es Gott sei Dank auch die anderen, die bereit sind, für den Frieden einen Preis zu zahlen. Denn es gibt nichts auf dieser Welt umsonst. Alles hat seinen Preis. Auch, so hat auch der Frieden seinen Preis. Und die bereit sind, diesen Preis zu zahlen, die sind mir wohlgesonnen. Denn wir müssen ja die Menschen näher bringen zusammen. Vielleicht müsst ihr auch wissen, dass die Mauer seit 2002 gibt es bei uns viele junge Leute, die waren noch nie in Israel, noch nie in Jerusalem. Das heißt, sie kennen gar nicht Israelis. Sie kennen sie, aber nur als Soldaten und extreme Siedler. Und viele junge Leute in Israel, die dürfen ja auch nicht mehr zu uns reinkommen, wo wir leben. Deswegen, für die sind dann Palästinenser extreme, sogar Terroristen, sie sagen. Und sie kommen nicht in Kontakt mit menschlichem Gesicht von anderer Seite jeweils. Und das ist so, dann, das ist wichtig, dass man sich begegnet, beide Seiten. Und dass dann die Friedfertigen auch einen unterstützen da drin.
Gab es einen Moment, in dem Sie fast aufgegeben hätten? Und was hat Sie dann doch weitermachen lassen?
Diese Momente gibt es oft. Denn ich komme nach Deutschland, in die Schweiz, nach Österreich schon ein Vierteljahrhundert. 2000, als die Gewaltspirale begann. Und immer wenn ich zurückkehre, ist die Situation schlimmer und noch schlimmer. Wir leben in verschiedenen, so die Gewaltspirale, der Teufelskreis der Gewalt ist Hass, Rache und Vergeltung der Vergeltung. Und immer dieses Land und die Menschen dort verstehen es um eine Steigerung dieser Gewaltspirale. Aber das, was wir jetzt erleben, niemand hätte gedacht, dass sowas kommen wird.
Und gibt es eine Begegnung oder eine Geschichte, die Sie nie vergessen, weil sie Hoffnung gemacht hat oder Versöhnung gezeigt hat?
Ich war einmal an einem Checkpoint. Und ein Checkpoint, da stehen israelische Soldaten. Und es hängt von deren Lust, Laune ab, ob man dann auf die andere Seite kann. Und diese Checkpoints sind nicht etwa auf der Grenze zwischen uns und Israel, sondern sie sind mitten da, wo wir leben. Und in Israel gehen auch Mädchen zum Militär. Und diese Mädchen, diese jungen Mädchen sind meist noch schlimmer als die jungen Soldaten, die Jungssoldaten, weil Frauen haben immer einen Hang, sie wollen gleich sein. Und wie kann eine Frau gleich sein? Sie muss besser sein, leider auch im Negativen. Und so diese jungen Soldatinnen behandeln uns sehr schlecht. Und ich war an diesem Checkpoint und das junge Mädchen schreit mich an. Ich meine, ich kann ihre Mutter sein oder sogar Großmutter bei uns. Ja. Sie schreit mich an und dann habe ich sie so angeschaut und ihr gesagt, wenn deine Mutter sich wenn deine Mutter dich jetzt sehen würde, wie du mich anschreist. Ich glaube, sie würde sich für dich schämen. Ich glaube nicht, sie hat dich erzogen, ältere Menschen so anzuschreien. Und irgendwie, so auf einmal, war wie ein Schock für sie. Und ich glaube, sie hatte sich erinnert an ihre Mutter und die Erziehung, die sie von ihrer Mutter bekommen hat. Da schaute sie mich an und sagte, sorry. Und noch nie israelische Soldaten haben jemandem sorry gesagt. Ja. Und da habe ich gedacht, dann auch diese jungen Menschen, man benutzt sie. Denn dann habe ich das einem israelischen Freund gesagt und er sagte, eigentlich ist das Schlimmste für uns in diesem Konflikt, was wir unserer Jugend antun. Denn es ist ein Antun. Ja. Kein Respekt vor dem Leben zu haben, denn so diese Begegnung am Checkpoint ist ja nichts zu dem, was sie in Gaza tun, diese jungen Soldaten. Das Töten, und allem, was damit zugehört. Ja. Ein Soldat hat seiner Tochter geschenkt. Sie wurde 9 und er machte sein Handy auf und ein anderer Soldat filmte ihn und er hielt das Handy hoch und sagte, schau, meine Tochter, ich will dir was schenken zum Geburtstag. Er hielt das Handy hoch und hinter ihm gingen 10 Hochhäuser in die Luft mit den Menschen, die drin sind. Das war das Geschenk für seine Tochter. Ist das normal? Das heißt, dieser Krieg hat auch ihnen etwas angetan. Viele sind psychisch krank geworden, auch durch den Krieg. Denn nicht jeder kann damit umgehen, Menschen zu töten und dann wieder nach Hause. Dann soll er ein normaler 18-, 19-Jähriger sein.
Glauben Sie, dass viele Menschen, vor allem im Ausland, ein einseitiges oder stereotypes Bild vom Nahostkonflikt haben? Was würden Sie sich hier wünschen?
Da wir schon seit Jahrzehnten in diesem Konflikt leben, das kommt ja durch die Einseitigkeit. Ja? Natürlich ist da eine Einseitigkeit. Denn nachdem was den Juden geschehen ist, der Holocaust, die Vernichtung und Verfolgung der Juden, hat die Welt ihnen sozusagen als Entschuldigung, weil niemand ihnen richtig geholfen hat, hat man erstmal Palästina geteilt. Denn 1948 war der Teilungsplan, die Weltgemeinschaft sagte, als dann alles rauskam, was diesen Menschen geschehen war, oh, diese Menschen haben so sehr gelitten und eigentlich, wir haben ihnen nicht richtig geholfen. Niemand hatte seine Türen für sie geöffnet. Jetzt, wir müssen Verantwortung tragen. Diese Menschen brauchen eine Heimat. Und so beschloss man, meine Heimat zu teilen. Das heißt, man machte eine Wiedergutmachung an ein Volk auf Kosten von einem anderen Volk. Denn unser Konflikt jetzt entsteht, aber danach schaute niemand mehr hin oder nur auf die israelische Seite. Ja. Und deswegen ist eine Einseitigkeit und jeder hat Angst, etwas zu sagen gegen Israels brutale Politik, ob Besatzungspolitik oder was in Gaza geschieht. Jeder hat Angst, dann würde man ihm sagen, du bist ein Antisemit dann, wenn du was gegen Israels Politik sagst. Und die meisten Menschen haben noch nicht rausgefunden, diesen Klick, den Unterschied. Was ist eigentlich eine Israel-Politik? Eine Politik, die menschenverachtend ist und Menschenrechte verletzt. Und was ist eigentlich Antisemitismus? Und da ist ein Unterschied. Und viele kriegen den Dreh nicht raus, den Unterschied zu sehen. Oder haben Angst, dass andere ihn nicht sehen. Und Deswegen, und dieser Begriff Antisemitismus, den man ja benutzt als Judenfeindlichkeit, der wird benutzt, egal was man sagt. Jedes Wort, jede kleine Kritik an Israel, das ist aber antisemitisch. Und so hat man diesen Begriff ausgehöhlt. Denn Antisemitismus ist was ganz Schlimmes. Und wenn man ihn benutzt für jede Kleinigkeit, dann ist er leer geworden, dieser Begriff.
Wie stellen Sie sich das Leben Ihrer Enkel und Kinder in 20 Jahren vor? Und was wünschen Sie sich für sie?
Meine Enkelkinder. Ich meine, eine Mauer ist um uns herum, 9 Meter hoch. Und ich gehe mit meinem Enkelkind, wir gehen durch Bethlehem und plötzlich steht die Mauer. Und sie schaut an der Mauer hoch und sagt zu mir, Großmutter, hört hier die Welt auf? Dann, das hat mich getroffen. Hört hier die Welt auf? Ich sagte, nein, die Welt hört hier nicht auf. Die ist, hinter der Mauer geht sie noch weiter. Nimmst du mich mal dorthin, sagte sie. Ich dachte, ich darf ja selber nicht dahin. Zum Beispiel, ich bin jetzt hier in Luzern, tausende Kilometer entfernt, aber hinter der Mauer darf ich nie hin. Das ist Jerusalem. Und als Entfernung, das ist 8 Kilometer von Bethlehem, Jerusalem. Und da kann ich nicht hin. Und ich würde mir wünschen, wenn meine Enkelkinder frei aufwachsen. In einem Land, wo sie Rechte haben, wie alle in dem Land. Augenhöhe und mit Menschenrechten.
Vielen Dank, Frau Mukake, dass Sie heute mit uns gesprochen haben.
Es war wirklich sehr spannend und wir haben viel gelernt. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft und Ihre Arbeit.
Danke.
Ja, danke vielmals für das spannende Interview.
Das nächste Lied ist von einer Legende, nämlich von Michael Jackson.
The Way You Make Me Feel.